Susanne hat gesagt, ich werde heute die Predigt vom nächsten Mal fertig machen und das neue Thema anfangen. Es ist eigentlich vielmehr so, dass ich gemerkt habe, die Themen, die fliessen ineinander rein. Und so wird eigentlich der zweite Teil der Predigt schon wie die Eröffnung sein in die Serie rein, wo ich einfach jetzt im November dann zwei Sündig, nicht einmal hintereinander, sondern einfach die zwei Sündig, wo ich am Predigen bin, über das Gebet nochmal möchte, vertiefend mit euch nachdenken. Und das mit dem Bett und Betten, seit mir das Susanne gesagt hat, beschäftigt mich das auch. Und es kann gut sein, ich weiß nicht, ob ich dir dann wieder Antworten liefern, aber vielleicht so ein paar Gedankenanstöße in diese Richtung. Also müsst ihr jetzt nicht erwarten, dass ich jetzt zuerst nochmal über Saat und Ernte rede oder Säen und Ernte und dann über das Gebet, sondern ich werde da und dort mal das Gebet einstreuen und so auch schon ein bisschen die Türen auftun. Und schon in der Einleitung hat Susanne eigentlich den Bogen geschlagen. Wie wenn ihr euch noch erinnern mögt, was so der Schwerpunkt war letztes Mal. Haben wir es von Saat und Ernte gehabt und dass wir eigentlich nicht viel mehr tun können als säen. Und der Hans-Oli Kübler als Bauer ist nachher auf mich zugekommen nach dieser Predigt und hat gesagt, ja, selbst wenn du säst, bist du nicht sicher, dass du erntest. Und das ist die Realität, oder? Und wir merken, wie abhängig dass wir sind und dass unser Leben in dieser Abhängigkeit von Gott stattfindet. Und ich habe davon geredet, wie stark wir das in unserer Gesellschaft und vielleicht auch wir als Christen schon bereits oder verloren haben. In der Gesellschaft kommt das gar nicht mehr vor. Und ich habe von Umkehr und Buße geredet. Das letzte Beispiel, das du gebracht hast, oder? Umkehr und Buße wieder neu in die Abhängigkeit von Gott rein, im Blick auf unser gesamtes Leben. Und wenn wir jetzt in den zweiten Teil hineingehen, wo ich mehr von den jüdischen Fest herkomme, im Blick auf Saat und Ernte, werden wir merken, es geht eigentlich wieder genau ums Gleiche. Es geht wieder ums Leben. Für mich ist es immer so bei solchen Sachen, jetzt eben wie das Erntedankfest oder so, dass ich mich frage, ja, wo kommt es denn her? Und in der Auseinandersetzung mit diesen jüdischen Festen, die wir haben, finden wir etwas, wo wir vielleicht einen Bezug herstellen können, obwohl wir ganz schnell merken, es hat ganz andere Aspekte als das, was wir eigentlich im Erntedankfest haben. Es sind die drei Feste, die die Juden kennen, die in diesem Zusammenhang von Ernte stehen. Das erste ist das Fest der Erstlingsfrüchte. In unserem Monat März oder in unserem Monat März, April, das Pfingstfest, das wir ja auch kennen. Das Pfingstfest, das fällt mit einem jüdischen Fest zusammen, hat damit zu tun, dass das Wort für Pfingsten im Hebräischen 50 bedeutet. Und einfach 50 Tage nach Ostern oder eben dem Fest der Erstlingsfrüchte stattgefunden hat, und in dem auch wieder zusammenfällt auf ein Fest, das wir auch feiern. Und dann ist noch das Laubhüttenfest Sukkot, wo es um Trauben, die Oliven, die Früchte allgemein geht, September, Oktober. Und obwohl das zeitlich mit unserem Fest zusammenfällt, will ich nicht über das reden. Ich will nicht über das Laubhüttenfest reden, sondern ich möchte mit euch beim Fest der Erstlingsfrüchte anhängen. Und was bei allen Festen vorkommt und eben auch typisch ist für das Fest der Erstlingsfrüchte, ist der Moment von dem vor Gott kommen. Und ich sage mir jetzt mal, danke, wie wir es ja haben, findet nicht am Schluss der Ernte statt. Also nicht dann, wenn wir alles schön in den Scheuren haben, in unseren Keller eingelagert, alles eingekocht und konserviert ist und wir können sagen, wow, was für eine Fülle. Dann ist es leicht zum Danke sagen, oder? Es ist ein anderer Moment. Wir möchten dem ein bisschen auf die Spur gehen und für das lade ich euch ein, einmal 3. Mose 23 aufzuschlagen, wo Gott nämlich selber die Anweisungen für das Fest gegeben hat. Wir lesen miteinander im 3. Mose 23, die Verse 9 bis 11. Dann befahl der Herr Mose, also wir sind in der Gesetzgebung, wir haben es mit einem Gesetz zu tun da. Dann befahl der Herr Mose, gib den Israeliten folgende Anweisungen. Wenn ihr in das Land kommt, sie sind ja noch in der Wüste, oder? Dann, wenn ihr ins Land eingenommen habt, dass ich euch geben werde und die Gerstenernte einbringt, wir haben vorher gesehen, es geht um Gerstenernte, oder? Sollt ihr dem Priester die erste Gabe eures Getreides geben. Am Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie dann vor dem Herrn in einer symbolischen Opferhandlung hin und her schwingen, damit sie für euch angenommen wird. Also, um was geht es da ganz genau? Sie sollen, heisst es da, die allererste Ernte oder die erste Gabe, die sie erntet, im Tempel Gott und den Priester bringen, oder? Und dort soll sie dann geschwungen werden und Gott geopfert werden. Der mit dem Schwingen, der hat mich lang beschäftigt und so richtig Klick gemacht, um was es eigentlich geht, ist mir vor 3 Wochen, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, da ist der Andi mit den Kindern da vorne gestanden, mit dem grossen Korb und hat das geschwungen. Und dann habe ich plötzlich gecheckt, was die eigentlich gemacht haben dort im Tempel, weil ich bin dem nachgegangen und ich habe nie nicht wirklich Informationen gefunden dazu. Aber die haben wirklich die Gaben gebracht und von diesen Gaben haben sie nachher dann die Frucht genommen und haben die geopfert. Und nicht nur das. Es ist auch noch, das lesen wir auch da, wenn wir weitergelesen hätten, sie haben ein einjähriges Lamm genommen. Noch. Bei einem Opfer fließt immer Blut. Es geht immer ums Leben, oder? Blut ist immer Symbol fürs Leben. Es geht immer auch um diesen Zusammenhang. Auch bei diesem Erntedank. Da wird Leben möglich. Und dann ist noch ein Speisopfer und ein Trankopfer gebracht worden. Da können wir jetzt auch noch drauf eingehen. Das ist aber jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht so wichtig. Aber eine Zusatzinformation kommen wir im Vers 14 über, wo mich ganz wichtig dunkt. Da heißt es dann nämlich noch, bis zu diesem Tag, bis ihr eurem Gott dieses Opfer dargebracht habt, dürft ihr kein Brot und kein geröstetes oder frisches Getreide aus der neuen Ernte essen. Diese Anordnung gilt für immer, für euch und eure Nachkommen, wo ihr auch lebt. Also jetzt müssen wir uns das nochmal ein bisschen vorstellen, oder? Ich meine, ich bin ja Laie, ich bin keine Bäuerin und vielleicht denken jetzt die Bauern unter euch, ja, das ist jetzt sehr laienhaft erklärt, aber ich stelle mir das halt dann eben vor, oder? Ich probiere mir das bildlich vorzustellen. Und ich stelle mir jetzt vor, dass so ein jüdischer Bauer vor seinem Gerstenfeld gestanden ist und dann hat er die erste Gabe gebunden oder die erste Gabe gebunden, ich weiß es auch nicht, und dann hat er die genommen. Und hat sich auf den Weg gemacht. Woher? Auf Jerusalem. Und da war es jetzt gerade völlig egal gewesen, ob du im hintersten, nördlichsten Ecke von Jerusalem gewohnt hast oder ob du gerade direkt neben dem Tempel gewohnt hast. Das hat also bedeutet, in dem Moment, wo eigentlich jeder normal vernünftige Bauer würde anfangen zu ernten, und sagen, ja, die Arbeit ruft, oder? Jetzt muss man doch anfangen. Sind sie zuerst einmal auf Jerusalem gepilgert? Haben sich zuerst einmal auf den Weg gemacht? Und da sind sie nicht ins Auto gehockt und haben ihre Gaben hinten ins Gepäck gepackt und sind nach 3 Stunden wieder zurück gewesen. Das hat bedeutet, sie haben sich auf den Fußmarsch mit ihren Eseln oder was auch immer gemacht, wo bepackt gewesen sind unterwegs gewesen, manchmal 2, 3 Tage, sind dort hergekommen, wo sie nicht die Einzigen waren, weil ganz Jerusalem oder ganz Israel ist zusammengekommen, oder? Und haben gewartet, bis sie an der Reihe sind. Und nachher sind sie wieder zurückgegangen. Sie haben also im Angesicht von der Ernte Dort, wo eigentlich die Arbeit so richtig gerufen hat. Ein Moment vom Innehalten verordnet bekommen. Ein Moment, wo Gott gesagt hat, und jetzt richtet euch auf mich aus. Macht euch bewusst, wo das Leben herkommt. Ich bin der, wo das Leben gibt. Und es ist eigentlich ein Moment, ein Akt vom Dank gewesen, im Vertrauen, dass die Ernte wird können eingebracht werden. Sie war noch nicht eingebracht gewesen. Sie haben Danke gesagt im Blick auf das, was sie zwar schon gesehen haben, aber was sie noch nicht auf sicher hatten. Und das hat mich angefangen zu beschäftigen. An dem bin ich innerlich hängen geblieben, an diesen ganzen Zusammenhängen. Kann ich Gott danken, egal was kommt? Was war, wenn das wunderbare Feld da gestanden ist, sie sind auf Jerusalem gepilgert und wieder zurückgekommen und ein Unwetter hat die Ernte zerstört in der Zwischenzeit? Oder Heuschreckenplagen, also die Insektenplagen, die man in Israel ja immer wieder kennt hat, hat den Ernte können vernichten in dieser Zeit. Das ist manchmal, das kann blitzartig gehen, oder? Ich kenne das nur aus Filmen, von Afrika zum Beispiel, Südafrika weiss ich das, wie so Heuschreckenplagen die Ernte in einer kürzester Zeit komplett vernichten können. Zu gehen und zu sagen, du bist das Leben, egal was kommt. Und ich glaube, ich will damit unsere Form von Dankbarkeit nicht klein machen oder das, was wir machen. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass auch wir im Angesicht von dem, was wir haben dürfen ernten, im Angesicht von dem, was sichtbar geworden ist, Danke sagen und uns auch nochmal bewusst werden, wir verdanken alles Gott. Aber vielleicht spüren da hat es eine ganz andere Dynamik drin. Und mir ist so bewusst geworden, egal was nachher gekommen ist, sie haben das Erste und das Beste Gott gegeben. Sie haben das Erste und das Beste Gott gegeben. Ich habe mich gefragt, was heisst denn das für mich konkret? Wo gebe ich das Erste und das Beste Gott. Wir sind so verschiedene Beispiele aus meinem Alltag oder aus unserem Alltag raus in den Sinn gekommen. Wir suchen zum Beispiel schon seit langem die beste Zeit, wo wir als Familie miteinander in der Bibel lesen können. Und wir sind immer wieder so an Kompromiss dran. Und am Schluss fällt es ganz oft weg, weil es eben nicht die ideale Zeit ist. Weil es eben nicht die beste Zeit ist. Manchmal klingt es, manchmal klingt es nicht. Ich merke das auch in anderen Bereichen, wo ich den Eindruck habe, ja, ich wüsste eigentlich, ich bräuchte noch Zeit mit Gott oder ich würde noch gerne in der Bibel lesen oder beten. Ich mache es dann, wenn ich Zeit habe. Ist das meine beste Zeit? Das Abend, wenn mir eigentlich die Augen schon fast zugehen und ich nur noch im Traum am Betten bin. Ich kenne das. Ich kenne das aus meinem Leben. So Situationen, so Momente. Oder dann ist mir in einem Gespräch mit der Susanne etwas aufgefallen. Und ich kenne die Hintergründe nicht so. Ich kann euch einfach nur sagen, was es bei mir ausgelöst hat, was sie mir das erzählt hat. Sie war an einer Frauenkonferenz vor kurzem. Und das ist eine kleine Gemeinde, die gemacht hat. Es waren auch nicht so viele Frauen, vielleicht 30. Und ich habe sie gefragt, ja, was hast du mitgenommen aus dieser Frauenkonferenz? Sie hat mir die Erlaubnis gegeben, ich darf es erzählen, sonst würde ich es nicht machen. Dann hat sie gesagt, weißt du, neben all dem, was inhaltlich war, was mich am meisten bewegt hat, ist die Großzügigkeit, die ich da erlebt habe. Der Wunsch, uns Frauen zu segnen, den habe ich aus allen Poren gespürt. Wir haben zum Beispiel jetzt erzählt, dass wir ein Kreativangebot hatten. Da hat man nicht einfach irgendetwas Billiges bastelt, sondern da hat man gespürt, dass sie etwas dürfen kosten, diesen Veranstalter etwas dürfen kosten. Oder wir sind zum Znacht mit allen 30 Frauen auswärts essen. Und das wäre ja noch alles eins. Sie hat dann am Schluss gesagt, wir haben nichts gezahlt für die Konferenz. Wir haben nichts gezahlt für die Konferenz. Ich weiss nicht, wer die Konferenz gezahlt hat. Ich will da auch gar keine Hypothesen anstellen. Ich habe einfach gemerkt, was bei mir dann so schnell an Gedanken kommt. Ist doch viel zu teuer. Komm, es geht doch auch billiger. Muss man doch nicht in den Ausgang, oder? Kann man doch selber machen. Oder, das ist schon eine gute Idee, aber wir müssen zuerst wissen, wer es zahlt. Und dann machen wir es dann. Oder der dritte Satz, das ist so mein Favoritensatz, weil ich brauche ihn selber immer wieder. Und ich habe gemerkt, ui, hoppla, vielleicht redet da gerade in mein Leben rein. Alles, was nichts kostet, ist nichts wert. Kennen wir das? Ich habe mich gefragt, könnte Gott an dieser Stelle sagen, zu mir, ich habe gemerkt, ich bin selber herausgefordert an diesem Punkt, Milena, fang an säen, egal was es kostet. Und es kostet dich etwas, deine Ernte verlassen, wenn du eigentlich gern würdest ernten und nicht weisst, ob sie noch da ist, wenn du wieder zurückkommst. Es kostet etwas. Fang an säen, egal was es kostet. Und die Frage ist, wissen wir denn, was wir säen sollen? Und haben wir ein Bild für das, wo die Ernte sein könnte? Und sagen wir, ich säe auch dort, wo ich die Ernte noch nicht sehe. Und vielleicht sehe ich die Ernte gar nicht. Vielleicht kostet es mich nur. Ich habe am Freitagabend eine Familie eingeladen in den Film vom Real Life, vom Tod von Philipp Mickenbecker. Eine Familie, die nicht gläubig ist. Und ich habe gewusst, da wird es 2 Stunden um tiefe Glaubensfragen gehen. Da wird es immer wieder darum gehen, was der Glauben ist und der Glauben bedeutet. Nehme ich jemanden dorthin mit? Auch wenn ich nicht weiss, was hinten raus passiert. Auch wenn jemand vielleicht sagt, du weißt was, das ist mir zu fromm. Und mit dir kann ich nicht, wenn das dein Lebensprinzip ist, dann kann ich das nicht. Oder weiss ich, ja, es kann viel kosten, aber es ist dran, den Samen zu säen. Und ich habe ein Bild von dieser Ernte, weil mein Wunsch natürlich ist, dass die Familie zum Glauben kommt. Und ist das der Motor, der mich antreibt zum Säen? Und heute wäre es eigentlich ja eben ums Betten gegangen und ich habe gemerkt, auch Betten ist für mich ein Teil von dem Säen. Ich habe mir zuerst überlegt, ist es der Boden vorbereiten? Ja, vielleicht auch. Kann auch sein. Aber es gehört auf alle Fälle in den Moment vom Säen rein. Und ich habe gemerkt, wenn ich so anfange zu überlegen im Blick aufs Gebet, dann ist auch Säen, Gebet, eine Arbeit. Und nicht nur das Ernten. Weil mit Ernte verbinde ich Arbeit, oder? Und ich merke, ich bin so schnell in der Arbeit drin, so schnell in dem, was ich tun muss, in dem, was ich vorbereiten muss, in dem, was es noch braucht, dass das und dieses Projekt dann eben gelingt. Und ich habe gerne etwas in der Hand, oder? Ich habe es gerne, wenn die Ernte dann konkret wird. Und ich kann sagen, ja, das ist das Resultat meiner Arbeit. Und ich glaube, das ist ein von den Schlüsselpunkten, warum ich beim Gebet ganz oft den Eindruck habe, es ist nicht so wichtig. Weil es nicht gerade sichtbar wird. Aber ich kann euch etwas sagen. Wenn ihr anfängt, Gebetsarbeit zu machen, merken da, was Arbeit bedeutet. Und ich möchte uns da ermutigen, zu fragen, wo ist es dran, für mich persönlich zu sein. Vielleicht im Gebet, genau für die Familie, wo ich das Bild habe davon, dass sie mal zum Glauben kommen. Zeigen in der Familie und sagen, nicht einfach die Zeit, die dann noch bleibt, zum Bibel lesen, nehmen wir dann noch. Sondern wir brauchen die gute Zeit, die beste Zeit, dort, wo wir wach sind, dort, wo wir aufnahmefähig sind. Es ist ja interessant, dass auch vom Wort Gottes als Samen gerät wird, wo gesagt wird und soll aufgehen. Oder auch für uns als Gemeinde, so die Herausforderung, wo darf es uns etwas kosten? Haben wir ein Bild für das, was wir sollen zeigen als Gemeinde? Und vielleicht sehen wir die Ernte noch nicht, aber wir sind bereit, da zu investieren. An Zeit, an Geld, all das, was dazugehört. Wo ich nämlich um meinen Auftrag weiss und anfange Schritt zu tun, egal was es kostet, im Vertrauen, dass er die Ernte tut oder die Ernte schenkt, wir können auch sagen. Und das bringt mich noch zum zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist, bei dem Fest der Erstlingsfrüchte. Parallel zu dem Geschehen im Tempel am Morgen ist in dem Jahr, wo Jesus gestorben ist, wo Ostern, Karfreitag, unser Fest aufs Passa und all das, was dort zusammenhängt, zusammengefallen ist, fällt eben auch das Fest der Erstlingsfrüchte in einen ganz wichtigen Moment hinein. Und für das müssen wir noch einmal einen Vers lesen. Und zwar ist das Johannes 20, 17. Dort geht es darum, dass Jesus auferstanden ist und Maria ist auf dem Weg zum Grab gewesen, hat das Grab leer gefunden und ist dann im Garten am Gärtner begegnet, oder? Wir kennen die Geschichte. Und dann sagt Jesus, oder kommt es da zu einer Begegnung, wo Jesus unter anderem den Satz sagt, oder wo die Aussage fallen, in Johannes 20, Vers 17. Berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, aber gehe zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Also, um es uns noch einmal ein bisschen bewusst machen, vom zeitlichen Rahmen her, an dem Tag der Erstlingsfrüchte, wo die gebracht worden sind, ist so am Morgen zwischen 9 und 12 der Moment im Tempel, wo die Opfer dargebracht worden sind, wo die Gerste geschwungen worden ist. Zeitlich vorher haben wir die Begegnung da, oder? Am frühen Morgen heisst es da. Ist Maria Jesus gesucht? Beziehungsweise hat er wollen salben, sie ist ihn ja nicht suchen, sie hat ja gewusst, wo er ist und dort war er eben nicht. Und dann findet das Gespräch statt. Und eigentlich habe ich schon immer ein bisschen gestutzt, wenn es da heisst, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Von was redet Jesus da, wenn er sagt, ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren? Was denkt ihr da? Was meint Jesus da? Von was redet er, wenn er von dem zu Gott auffahren redet? Von der Auffahrt? Wer denkt ähnlich? Würde mich mal interessieren. Die einen getrauen sich, die anderen nicht. Getrauen sich nicht so. Wenn er wieder vereint ist mit dem Vater. Genau, das ist der springende Punkt. Der Thomas ist der springende Punkt, Susanne. Und der hat mich immer gestört, oder? Der springende Punkt. Weil es geht mir genau wie euch. Ich habe eigentlich auch immer gedacht, das ist ja die Himmelfahrt. Das ist der Moment, wo Jesus zum Vater zurückgegangen ist. Aber warum hat Maria dürfen anlangen und nicht anlangen und der Thomas schon? Das ist nicht viel später passiert. Mhm. Ja, habt ihr denn das Gefühl, es gibt ja noch mehr so Begebenheiten zwischen, bevor der Himmel fährt. Habt ihr denn das Gefühl, bei dem Zmagen, wo Jesus am See Genezareth mit seinen Freunden da gefeiert hat, von den Fischern, die zurückgekommen sind, und er ihnen die Fische und alles vorbereitet hat, dass das ohne Körperkontakt abgelaufen ist? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das sind 50 Tage gewesen. Immer wieder Begegnungen mit seinen Jüngern. Könnte sein, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe mich einfach gefragt. Und ich bin dann dem auch ein bisschen angegangen. Ich habe verschiedene Ausleger gefunden, die das bestätigen. Ich glaube, wir wissen es nicht mit Sicherheit. Könnte es sein, dass Jesus in dem Moment, wo im Tempel der Wohlgeruch von dem Opfer aufgestiegen ist, selber in den himmlischen Tempel aufgefahren ist und dort zum Wohlgeruch geworden ist, selber zur Erstlingsfrucht geworden ist von der kommenden Ernte. Und wir wissen, an anderen Stellen wird Jesus als die Erstlingsfrucht bezeichnet. Ich weiß es nicht, was aber sicher ist, Jesus ist die Erstlingsfrucht. Und da schließt sich der Kreis wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe. Auch in dieser Ernte hat Gott selber das Erste und das Beste hingegeben. Und die Ernte war noch nicht da gewesen. Sie hat erst angefangen. Jesus selber hat sich hingegeben. Mit dem Bild von der Ernte, die da könnte kommen, die aber noch nicht eingebracht war. Es hat mich angefangen zu bewegen, weil das heisst nämlich, wir selber sind die Ernte. Du und ich sind Teil von dieser 2000-jährigen Ernte, die jetzt schon dauert. In dem, dass du Ja gesagt hast zu dem, dass Jesus sich hingegeben hat, geopfert hat als Wohlgeruch vor Gott im Blick auf dein Leben, dass du kannst leben, dass ich kann leben. Ich selber als Ernte. Und was hat die Ernte für ein Ziel? Die Ernte wird eingebracht, dass Leben möglich wird. Dass Menschen satt werden, dass Menschen genährt werden. Und wenn wir das übertragen, Jesus sagt ja auch von sich, ich bin das Brot vom Leben, dann tragen wir wiederum dazu bei, dass Menschen auf das wahre Brot vom Leben hingewiesen werden. Weil wir selber schon Teil von deren Ernte sind und nur durch die selber, ich sage jetzt mal, Gersten sind, Korn sind und können etwas weitergeben, kann das Leben weitergehen. Versteht ihr meinen Gedanken, den ich da möchte? Ich möchte lieb machen. Du bist Ernte. Du bist die Ernte. Und wisst ihr was? Die Gabe, die geopfert wird oder die hingegeben wird, ist von der gleichen Qualität wie die Ernte, die nachher eingebracht wird. Und wenn wir uns das anfangen bewusst machen, dass Jesus die Erstlingsfrucht ist und wir die Ernte sind, dann fangen wir an realisieren, dass wir genau in dieser Dimension, wie Jesus sollen leben auf dieser Erde. In dem Innen, wo er uns ermöglicht hat, durch das, dass er gestorben ist. Durch das, was er in unser Leben hineingegeben hat. An Kraft, an Autorität, an Vision auch, an der Möglichkeit, auf ihn zu hören, ihn zu hören und können zeigen. Für andere zum Segen werden, wie die Ernte der Segen ist für unser Leben, dass wir zum Segen werden für andere, weil wir das Leben erkannt haben, weil wir selber die Ernte sind. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du hast dich selber hingegeben für uns. Du selber hast dich zum Erstling gemacht unter uns. Unter uns, deine Brüder und Schwestern. Und wir möchten dir nicht einfach das geben, was übrig bleibt. Du hast auch das Beste gegeben, Vater, in deinem Sohn für uns. Und ich bete darum, dass du uns zeigst, wo wir dir den Rest geben, dort, wo einfach nur noch etwas übrig bleibt, halt für dich. Und nicht das Beste von dem, was du ja selber uns eingelegt hast. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, kommt von dir. Und ich bete darum, dass wir uns dort, wo du uns ansprichst, auch herausfordern lassen. Vielleicht in einer ganz neuen Art und Weise zu sein. In einer ganz neuen Art und Weise im Vertrauen auf dich Schritt zu machen. Selbst dort, wo es vielleicht manchmal nicht logisch erscheint. Ich bete um dein Reden in unsere Herzen hinein, in mein Herz hinein, Jesus. Amen.